Hey, 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 willkommen zum NBA Tauchgang. Wir reden über alles, was die Free Agency bisher hervorgebracht hat. Kawhi und Paul George zu den Clippers, alle interessanten Geschichten, ein Überblick über die neuen Machtverhältnisse in der NBA, Lakers, 76ers, Kings und so weiter und so weiter und so weiter.
Hey, hey, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes!
NBA-Fans, willkommen beim NBA-Tauchgang. Es ist schon jetzt eine der ereignisreichsten Off-Seasons aller Zeiten. Es ist nicht nur die Anzahl an neuen Verträgen und Spielertransfers bisher, sondern auch die große Wanderung von Superstars zu anderen Teams, die diese Free Agency besonders herausstechen lassen. Nach dem Anthony Davis Trade zu den Lakers steht nun auch die Entscheidung von Kyrie Irving und Kevin Durant zugunsten der Brooklyn Nets fest. Kawhi Leonard wechselt zu den LA Clippers und vereint sich mit Paul George, den diese sich per Trade angeln. Und das sind Ereignisse, die in den letzten Tagen sicherlich erdbebenartige Zustände in der NBA ausgelöst haben. Und deshalb wollen wir auch hier beim NBA-Tauchgang über diese Deals sprechen und mal genau hinschauen. Mit mir im Gespräch ist natürlich zum einen unser Dauergesprächsbegleiter, frisch gebackener Papa und NBA-Analyst Arne Brandt. Grüß dich, Arne.
Hi Nils, hi Leute.
Und auch schon mittlerweile, ich glaube, dreifacher Papa und auch regelmäßig dabei, normalerweise in so einem Stretch-4-Format. Heute sind wir ja mehr sowas wie eine Big Three. Olli Bodiroga, grüß dich, Olli.
Ja, moin, hallo.
Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Es gibt, wie gesagt, eigentlich unzählige Stunden zu füllen, Gespräche über die Free Agency, über 200 Verträge, die da eigentlich ausstanden vor Beginn der Free Agency, die jetzt nach und nach gefüllt werden. Lass uns zuerst mal mit der Entscheidung von Kawhi Leonard einsteigen. Er verlässt die Toronto Raptors, unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 141 Millionen Dollar bei den Clippers. Damit nicht genug, denn die Clippers holen auch NBA-First-Teamer Paul George per Blockbuster-Trade. Und Arne, ich würde mal vorschlagen, dass du uns den Trade nochmal in seinen Einzelheiten beschreibst und vielleicht auch in dem Zug schon mal sagst, was du von dem Deal insgesamt so hältst, was davon zu halten ist und wie es die NBA so erstmal jetzt durchrüttelt in diesen Tagen.
Ja, also erstmal, dass Kawhi Leonard zu den Clippers gegangen ist, das ist natürlich schon krass, weil er so eine gute Saison für die Raptors gespielt hat. Der Titel, die Fans, die Stadt, das Land, wie alle hinter den Raptors gestanden haben, was für eine super Saison es war. Für mich eins der Teams, die ich seitdem ich bei der NBA dabei bin, seit 1994 ungefähr, mit am coolsten fand. Ich fand den Run super, die Playoffs waren total stark. Sie haben so viele gute Teams geschlagen, dann am Ende die Warriors entthront und Kawhi Leonard als der absolute Star dieses Teams, der sie einfach auf ein neues Level gehievt hat. Da hätte ich das doch sehr schön gefunden, wenn wir das nochmal gesehen hätten, auch weil mein Gefühl ja war, dass sie in den Playoffs sich erst richtig gefunden haben. Spät kam Gasol erst dazu und ich fand dieses Team wirklich beeindruckend. So viel Flexibilität, so ein unglaublich guter defensiver Roster, so viele verschiedene Möglichkeiten in den Playoffs auf alles zu reagieren. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Team, finde ich. Genau nach meinem Geschmack. Von daher sehr schade, aber ich habe jetzt einfach gerade, nachdem er bei den Clippers unterschrieben hat, Kawhi Leonard, nochmal darüber nachgedacht. Und naja, im Grunde genommen, mit seiner Verletzungshistorie vorher, mit der Zeit bei den Spurs, die in so einer langen Verletzung geendet ist, war es eigentlich schon zu erwarten, dass für ihn ein One plus One vielleicht ein zu großes Risiko ist. Und wer hätte schon erwartet, dass Kawhi Leonard wirklich für 4 oder 5 Jahre bei den Toronto Raptors unterschreibt? Er ist jetzt halt Free Agent gewesen, ein freier Mann, der hingehen kann, wo er will, der sich ausruhen kann, was er will. Und er hat sich dann eben seine Zeit genommen und hat einfach alle Faktoren berücksichtigt. LA, die Stadt, wo er hin will, die Clippers, die den Kader perfekt vorbereitet haben, das Front Office, das so eine gute Arbeit leistet, der Kader um ihn herum, Paul George als Star noch mit dazu hingelotst und dann eben auch die Liga, wie sie gerade aussieht. Ich muss sagen, wenn man das insgesamt betrachtet, dann kann ich diese Entscheidung, dass Kawhi die Toronto Raptors verlassen hat, obwohl es sehr ungewöhnlich ist, wenn man sich die Geschichte der Liga anguckt, dass ein Finals-MVP, der gerade mit seinem Team Champion geworden ist, das Team dann verlässt. Das ist schon sehr ungewöhnlich, aber Kawhi Leonard ist eben auch ein sehr ungewöhnlicher Typ. Und jetzt haben sie eben Paul George dann eben dazugeholt. Und ja, da ist es natürlich so, dass man im ersten Moment denken kann, also wie krass, dass Paul George jetzt die Oklahoma City Thunder so verlässt und dass es so läuft und die Thunder da ihren Star, den besten Spieler, den sie in der vergangenen Saison hatten, so verlieren. Aber wenn man sieht, was die Oklahoma City Thunder jetzt bekommen haben und wie das abgelaufen ist, dann denke ich mal, dass sie vielleicht gerade eigentlich eher eine Party schmeißen, denn sie haben in den letzten Jahren aus Serge Ibaka erst Oladipo und Sabonis gemacht, dann haben sie aus Oladipo und Sabonis Paul George gemacht und jetzt haben sie aus Paul George 3 unprotected first round picks von den Clippers gemacht und 2 first round picks von den Miami Heat, eine unprotected und eine 1 bis 14 protected und dann noch swap rights in 2 verschiedenen Jahrgängen 23 und 25 und dann noch Shai Gilgeous-Alexander und Danilo Gallinari. Also wenn man das alles, was sie jetzt bekommen haben, zusammen sieht, dann ist es wahrscheinlich von Serge Ibaka bis jetzt zu diesem Paket die beste Trade-Historie, die man jemals in der NBA gesehen hat. Also es ist wirklich einfach unglaublich, was sie daraus gemacht haben. Und wenn Paul George nicht da bleiben will, die Thunder gehen mit dem Kader sowieso wahrscheinlich nirgendwo hin. Der Vertrag von Westbrook ist einer der schlechtesten der Liga, wenn man sieht, wie viel Geld er verdient und wie er jetzt in letzter Zeit gespielt hat. Und jetzt einfach diesen absoluten super Deal zu machen, für die Zukunft zu planen und jetzt wieder alles in der Hand zu haben, das ist phänomenal. Und ja, von daher, ich sehe es einfach so, Kawhi hat sich hingesetzt, hat geguckt, was kann ich machen, was ist drin und hat einfach diese Situation für sich kreiert und auch einfach nochmal verglichen mit LeBron letztes Jahr, der einfach zu den Lakers gegangen ist und gedacht hat, naja, es wird schon ein anderer Star kommen. Paul George hat halt gesagt, ey Clippers, wenn ihr mich haben wollt, holt erst den anderen Spieler und dann kriegt ihr mich auch. Und
hat Kawhi gesagt, ja.
Ja, was habe ich gesagt? Paul George? Ja.
Ja,
Kawhi hat das natürlich zu den Clippers gesagt. Und ja, also das ist so erstmal meine Einschätzung der Dinge.
Ja, kann man so unterstreichen. Also tatsächlich sehe ich das, dass er von den Raptors weggegangen ist, fast als logische Konsequenz an. Er ist ein Meister geworden, keine Frage. Und es ist ungewöhnlich, dass man dann weggeht. Aber guck dir die Vertragssituation bei den Raptors an. Also auch die Alterssituation. Die Leistungsträger sind nicht mehr die jüngsten, wenn man jetzt von Pascal Siakam absieht. Aber Ibaka, Gasol, Lowry. Ich glaube einfach, das ist auf jeden Fall auch der Blick in die Zukunft gewesen, dass er sich die Clippers angeguckt hat, was da für Spieler unterwegs sind, welche Möglichkeiten er da hat. Und wäre ganz interessant gewesen zu sehen, was denn passiert wäre, wenn er Paul George nach Toronto hätte locken können. Aber also da habe ich jetzt keinerlei Informationen drüber. Versucht worden ist das ja wohl tatsächlich. Aber ich sehe das tatsächlich schon als logische Konsequenz, dass er bei den Raptors keine Zukunft gesehen hat. Ich glaube nicht, dass er selber von sich aus gesagt hat, den Run wiederholen wir. Ich glaube, dass er tatsächlich daran nicht geglaubt hat. Und dazu kommt natürlich seine Passion, dass er halt gerne in L.A. spielen will. Das hat es ihm dann leicht gemacht.
Ja, die ganze Situation unterstreicht natürlich nochmal, dass sich einfach das Free-Agency-Verhalten sehr stark verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Und Leute wie LeBron James und Kevin Durant waren da sicherlich auch Vorreiter, ganz stark die Meinung zu vertreten, das, was ich mir wünsche, wie ich meine Karriere führen will, das zählt am meisten. Und so gehe ich eben auch in Verhandlungen rein und so schaue ich mir eben auch an, was es für mich für Möglichkeiten gibt. Und Kawhi hat das an dieser Stelle sicherlich noch auf ein neues Level gebracht. Und wie Arne jetzt schon genau richtig sagt, hat er alles zu seinen Bedingungen geregelt. Er hat spielt dort mit den Spielern in der Stadt zu seinen Bedingungen, wie er es haben will. Die einzige Möglichkeit in Toronto wäre natürlich gewesen, dass er eher so eine One-and-One-Geschichte nochmal macht, so wie LeBron James es jetzt einige Jahre gemacht hat. Aber auch in Bezug darauf, dass er nun schon diese relativ starke Verletzung hatte. Wie stark war ja immer in der Zeit in San Antonio damals durchaus diskutiert. Es war eine sehr, sehr ernste Verletzung. Und dass er sich jetzt schon eben auch fragen muss, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Viel war ja auch immer diskutiert über den finanziellen Vorteil, den er eigentlich in Toronto hätte, dadurch, dass sie die Rechte übertragen bekommen haben von den San Antonio Spurs nach dem Trade, konnten sie ihnen einen 5-Jahres-Vertrag und so um die 170 Millionen Dollar bieten. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Allerdings war ein sehr interessanter Beitrag dazu in einem Forbes-Magazin, die mal so durchgerechnet haben, wie es denn so aussehe für ihn letztendlich in seinem Netto, was er da rausbekommen würde, unter der Annahme, dass ihm sein Haus, das er derzeit in Kalifornien hat, auch als Wohnsitz angerechnet wird. Das heißt, er als US-Resident gewertet wird. Und dann wäre er steuerlich in eine Situation geraten, die tatsächlich sogar nachteilig gewesen wäre. Das heißt, nur auf 4 Jahre berechnet, 4 Jahre Toronto oder 4 Jahre LA Clippers unter Vertrag, hätte er so ungünstige Steuern zahlen müssen, dadurch, dass er in Kanada und in den USA hätte Steuern zahlen müssen, dass er letztlich netto weniger gehabt hätte bei einem Vertrag in Toronto, obwohl es eigentlich im Brutto mehr Geld war. Also wen es interessiert im Detail, der kann das nochmal googeln. Einfach Forbes, Kawhi Leonard. Ich glaube, es nennt sich 11.4 Million Reasons Not to Sign in Toronto. Und das ist dann nochmal genau aufgeschlüsselt.
Aber meinst du nicht, meinst du, dass es dann auch um Geld so geht? Also ich glaube tatsächlich, dass der vordergründig den Erfolg im Blick hat. Klar, also ich weiß nicht, wie viel das ausmacht. Ob du da hast du dann Wert, wie viel Kohle das ausgemacht hätte?
Ja, aber Olli, Jungs, ich glaube, das spielt jetzt bei einem 4-Jahres-Vertrag oder 5-Jahres-Vertrag eigentlich gar nicht so eine große Rolle, weil ich glaube nicht, dass Kawhi Leonard wirklich in Toronto für 4 oder 5 Jahre überhaupt jemals unterschrieben hätte. Ich glaube, das stand nie zur Debatte. Ja. Und er wollte ja nach L.A. und wenn er es in Toronto nochmal versucht hätte, dann wäre es halt mit diesem Team gewesen. Ich meine, so alt wie das Team ist mit den ganzen Rollenspielern oder Spielern um ihn herum, mit Lowry, Gasol und so weiter, die schon so alt sind, man hätte das Team sowieso in 1 oder 2 Saisons neu aufbauen müssen. Also wenn er es nochmal probiert hätte, dann doch mit diesem Team jetzt nochmal einen kurzen Run. Und ich glaube, da war es dann einfach wirklich so, dass einerseits er sich jetzt aussuchen wollte, wo er wirklich hingeht und dass für ihn auch einfach das Risiko wahrscheinlich zu groß war, dass ihm jetzt nochmal eine schwere Verletzung passiert. Man kann natürlich so argumentieren, Durant hat sich jetzt auch gerade vor der Free Agency die Achillessehne gerissen und trotzdem seinen Maximalvertrag bekommen. Aber es ist eben doch trotzdem ein Risiko, ne? Also wenn die Verletzung jetzt bei Kawhi irgendwie so schwer wäre, man weiß ja nicht genau, wie sowas dann vielleicht läuft, dass die Teams das Gefühl haben, er kommt nicht wieder zurück auf sein Level, dann verliert er eben doch sehr viel Geld. Und man hat das ja in der Vergangenheit schon gesehen, ne? Isaiah Thomas, der hätte vielleicht ein Max-Player werden können, der spielt jetzt für immer 1, 2, 3 Millionen. Dann man sieht ja, wie es bei Cousins gelaufen ist. Cousins hat jetzt für 3,5 Millionen bei den Lakers unterschrieben, was die Jungs für Geld liegen lassen haben. Also ich glaube, dass er wirklich einen kurzen Deal unterschreibt, das war von daher schon sehr, sehr fraglich. Und eine andere Option habe ich eben in Toronto sowieso nicht gesehen. Also von daher ist es doch eigentlich die logische Konsequenz, dass wenn es eine Situation gibt, in der er eine genauso gute oder bessere Chance hat, einen Titel zu gewinnen, wie es jetzt bei den Clippers eben auch gekommen ist, dann ist er eben weg.
Ich denke schon, sogar eine bessere Möglichkeit als bei den Raptors mit dem Team.
Aber
ich muss sagen, ich fand das Raptors-Team schon sehr, sehr speziell. Ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt davon, was die da gemacht haben. Das müssen die Clippers in der nächsten Saison erstmal zeigen, dass sie dieses Level mal eben so aus dem Hut schütteln, wie die Raptors das gemacht haben.
Wir dürfen da nicht vergessen, also das haben wir ja, hast du beim letzten Podcast ja auch gesagt, wenn die Warriors gesund gewesen wären, dann hätte das auch anders ausgehen können. Also ich glaube, dass die Clippers jetzt durchaus sofort zu einem Titelfavoriten werden mit dem Team, das sie da jetzt am Start haben. Und ich glaube, dass
die Raptors wären mit Kawhi auch Titelfavorit gewesen. Und die Warriors gibt es eben in der Form.
Die gibt es nicht mehr, das ist richtig.
Ja. Auf jeden Fall finde ich es spannend, dass eigentlich mittlerweile sagen muss, dass so ein Superstar-Spieler eben nicht mehr als Spieler eigentlich agiert, sondern fast schon als sein eigenes Unternehmen. Dann auch seine eigene Entourage mit sich bringt oder ist das Camp, wie es oft zitiert wird. Dann immer auch die Frage ist, Kawhi Leonard bringt dann eben auch Spiele oder Leute seines Camps dann mit in die Organisation rein und ist das geklärt? Da sind ja auch schon einige Details eben von Verhandlungen so ein bisschen auf den Tisch gekommen, wo man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss hier und da. Was ich aber spannend fand, war das ganze Hin und Her, das letztlich sich ergeben hat, dadurch, dass er diesen Trade auch gefordert hat. Paul George soll kommen und die Thunder laut Adrian Wojnarowski in so einer Situation jetzt waren, dass sie auch so ein bisschen den Preis in die Höhe treiben konnten, dadurch, dass die Toronto Raptors auch noch versucht haben, ein Wörtchen mitzureden und vielleicht eben auch Paul George zu holen. Und da das eine oder andere eben eventuell noch bei rausgesprungen ist. Also die Raptors haben sich scheinbar schon bemüht, eben auch diese das Spielerische zu erzeugen, was er eben haben will, was er eben braucht, um wieder zu unterzeichnen. Letztendlich hat es für die Clippers geklappt. Sie haben auch sicherlich so viele Draftpicks durch ihre vorherigen Deals und Aktionen in den letzten Jahren gehabt, dass sie da einfach ein sehr, sehr attraktives Paket schnüren konnten. Und Deal ist done. Und so ist es jetzt nach meinem Wissen so, dass Kawhi jetzt zuerst unterzeichnen muss und dann wird der Deal eingefädelt. Es scheint da so rumlaufen zu müssen, dass es alles nach den NBA-Regularien passiert. Haben wir das hier. Aber was sagt denn dazu, dass im Prinzip, also Paul George, letztes Jahr war er lang in der MVP-Diskussion. Kawhi wäre es sicherlich auch gewesen, hätte er mehr Spiele bestritten in der Regular Season. Jetzt ist er halt Finals-MVP geworden. Sie sind beide defensiv starke Spieler, also beide sind in so einem Defensiv-Player of the Year, zumindest Upside und dann eben diese offensiven Qualitäten. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der NBA schon mal so gute Forwards zusammengespielt haben. Ich würde jetzt mal sagen, diese Jordan Pippen kommen, nur Jordan ist für mich noch ein Guard, aber wirklich so diese Forward-Position, zwei so elitäre Spieler zusammen auf dem Platz, auf dem Flügel, wüsste ich jetzt nicht. Also schon eine Kombo, die es so nicht gegeben hat.
Das ist ganz, ganz witzig. Bei The Ringer haben sie vor 2-3 Tagen haben sie genau das gesagt. Da haben sie gesagt, Kawhi, wenn man ihn so als den Michael Jordan der Gegenwart bezeichnen würde, wenn man ihn so sehen würde, hat jetzt seinen Scottie Pippen bekommen. Klar, Kawhi ist kein Guard, so, aber es ist ja irgendwie so, er hat seinen kongenialen Partner jetzt. Also die sind beide in der Diskussion, MVP zu werden. Sie sind beide Elite Defensivspieler. Sie sind beide Elite Offensivspieler, die ihren eigenen Schuss kreieren können, die aber auch Offball gut sind. Also das ist
unfassbar. Sie sind beide im besten Alter.
Ja, also es ist wirklich, die sind beide noch jung. Sie sind beide natürlich, das ist ein Problem, sie sind beide gerne verletzt, aber auch nicht so übermäßig, dass man jetzt Angst haben müsste, dass einer von denen die ganze Saison ausfällt. Das kann immer passieren, aber würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Also das ist wirklich eine Wahnsinns-Kombo. Das ist wirklich, das hat man wahrscheinlich seit Jordan und Pippen so nicht gesehen, oder? Ja, vielleicht LeBron und Dwayne Wade. Würde ich da vielleicht nicht mit rausnehmen, aber ja. Großartig.
Ja, Wade war halt zu der Miami-Zeit, würde ich sagen, von seiner absoluten Prime so ein bisschen drüber. Leider eben wegen der Verletzung.
Ja, stimmt.
Das wäre halt so meine Einschätzung dazu. Also für mich wäre das eher so, du nimmst LeBron James und den 2006er, 2007er Wade. So kommt es mir gerade eher so ein bisschen vor. Also könnte natürlich auch sein, dass die Verletzung von Paul George irgendwie noch einen Einfluss hat und er jetzt auch gar nicht ganz so der MVP ist, den wir erlebt haben. Glaube ich persönlich nicht. Aber mit Schulterverletzungen sollte man nach der Fultz-Story auf jeden Fall immer so ein bisschen vorsichtig sein.
Aber wer macht denn gegen die noch Punkte? Ne? Fragt man sich ja jetzt irgendwie so. Die haben noch Patrick Beverley, haben sie auch noch als Point Guard in diesem Team. Das ist echt ja. Abgefahren. Also was das für eine Defense wird.
Ja, aber nochmal Sache zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Olli, mit der Verletzungsanfälligkeit. Also bei Kawhi wird es sicherlich so sein, dass die Clippers hier das Modell fortfahren, was die Raptors jetzt betrieben haben. In der letzten Saison hat Kawhi 60 Spiele gemacht.
Management, ja.
Also ich denke mal, dass sie ihn auch mindestens so viel schonen werden und resten werden in der Saison. Davon kann man schon ausgehen, aber Paul George hat nach seiner Verletzung gezeigt, dass er wieder voll da ist, hat die letzten Jahre nie viele Spiele verpasst. Also er hat 81, 75, 79 und 77 gemacht in den Jahren jetzt nach seiner Verletzung. Also da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass er verletzungsanfällig ist oder viele Spiele verpasst. Und so wird es dann eben sein. Kawhi braucht eben ein Team, so wie es letztes Jahr auch war, das ihn durch die Regular Season trägt und ihm da eben die Pausen lassen kann. Und wenn man den Kader der Clippers jetzt sieht, dann geht das auf jeden Fall. Also Paul George mit dem Rest dieses Kaders, wenn Kawhi restet, ist immer noch ein Team, das gut genug ist. Und dann werden sicherlich auch die Clippers sich eben die Spiele gut aussuchen. Das haben die Raptors letzte Saison auch gemacht, gegen Gegner, die man eben auch ohne Kawhi schlagen kann. Und von daher sehe ich da eigentlich nicht so große Probleme mit der Verletzungsanfälligkeit.
Mhm. Man muss halt gucken, was mit dieser Schulterverletzung von George ist, ob das irgendwie noch ein Faktor ist oder ob die auskuriert sein wird dann zum Saisonstart. Keine Ahnung, wie
schwer. Ja, er hat sich ja daran operieren lassen, von daher denke ich mal, dass die das wahrscheinlich dann eben repariert haben. Ne? Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich behoben ist.
Ja, und was du zu der Defense jetzt bei den Clippers angeregt hast, ist, fände ich schon jetzt interessant nochmal zu beobachten. Also sicherlich sind Kawhi und Paul George Elite-Defender. Das gleiche gilt natürlich auch für Patrick Beverley. Aber sie müssen erst nochmal zeigen, dass es auf der Center-Position so ganz gut funktioniert. Also Zubac ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr viel Talent und Harrell ist auch auf jeden Fall ein offensiv sehr starker Center. Aber diesen typischen Rim-Protector und der da aufräumt und so ein bisschen Defensive ankert, den sehe ich da in diesem Team jetzt noch nicht. Und da wäre ich jetzt mal sehr interessiert, wie sie das lösen, ob sie da vielleicht noch einen entsprechenden Deal machen oder ob sie es halt jetzt mal so probieren und mal gucken, wie sie da so zurande kommen. Also die Defense hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, aber hat schon so Stellen, wo sie auf jeden Fall gucken müssen, wie sie es lösen, würde ich jetzt einschätzen in diesem Moment.
Wen seht ihr denn da in der Starting Five eigentlich?
Ich würde jetzt sagen, Zubac Starting Five und Harrell weiterhin diese Energizer-Rolle von der Bank, nehme ich an.
Point Guard Beverley als Starting Point Guard.
Und dann Landry Shamet. Und dann eben Kawhi Leonard und Paul George, Power Forward, Small Forward.
Wer spielt denn jetzt Shooting Guard? Also Lou Williams als Starter oder?
Nee, Landry Shamet.
Ach so, als Shooting Guard. Ach so, alles klar.
Ja. Ja, also das wird schon auf jeden Fall ein sehr gutes Team, offensiv wie defensiv. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass es am besten ist, von diesen Wing-Positionen her das Team aufzubauen. Und wenn man da so gute Spieler hat wie Paul George und Kawhi Leonard, dann passt das einfach auch definitiv gut. Ich glaube auch, dass es schon so ist, dass wenn man Paul George und Kawhi Leonard dazu Patrick Beverley hat, man einfach so eine gute Defense hat, dass man mit Centern wie Zubac und Montrezl Harrell auch trotzdem eine gute Defense stellen kann. Und ja, ansonsten ist der Kader eben schon mit ziemlich viel Firepower auch ausgestattet. Ne? Shamet ist ein richtig, richtig, richtig guter Shooter. Lou Williams bringt das Scoring von der Bank. Also ich glaube, offensiv wird es auf jeden Fall passen. Ich meine, sie hatten in der letzten Saison schon eine sehr gute Offense. Jetzt haben sie da eben Gallinari und Tobias Harris jetzt abgegradet zu Paul George und Kawhi Leonard. Also ich glaube, man kann bei diesem Team schon davon ausgehen, dass sie bei der Offense vielleicht so Richtung Top 5 gehen und Defense vielleicht, naja, so im Bereich 10 rum, so könnte ich mir schon vorstellen mit den Leuten. Ja, also vielleicht, man muss ja auch sehen, wen sie jetzt noch holen. Sie brauchen auch auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Spieler, die das noch abrunden und vielleicht noch einen zusätzlichen Point Guard. Aber ich glaube schon, dass dieses Team auf beiden Seiten des Feldes ziemlich gut werden kann.
Nun ist es ja so, dass die Clippers auch ein Stück weit ihre Zukunft aufgeben, um so ein vielversprechendes Championship-Fenster aufrechtzuerhalten oder zu kreieren. Das ist jetzt im Prinzip auch die Frage von einem unserer Hörer, von Christian Weise, der gleichzeitig auch Clippers-Fan ist. Tatsächlich auch schon Clippers-Fan vor diesem Trade.
Christian Weise?
Andreas, ne?
Andreas.
Ah, Andreas Weise. Andreas, tut mir leid, dass ich ihn auch falsch benenne. Wir sind in einem kleinen, aber feinen Chat zusammen mit Olli und auch noch mit Nigel, der Sacramento Kings Fan ist. Seid gegrüßt an dieser Stelle. Und der Andreas fragt jetzt gezielt nochmal nach den Zukunftsaussichten für die Clippers, da sie nun eben auch so viele Picks abgeben. Also da würde ich auch nochmal an dich vielleicht, Arne, die Frage stellen, wie siehst du das? Ist es jetzt ein kurzes Fenster und danach ist Rebuild und Ende und sie sind erstmal wieder im Keller? Oder kann man da kreativ heutzutage auch noch irgendwie on the fly rauskommen und das könnte auch eine längere, gute Serie werden bei gutem Management?
Ja, also ich glaube schon, dass es definitiv die Gefahr gibt, dass es so läuft, dass man jetzt eben die Zeit, die George und Kawhi da sind, eben sehr, sehr gut ist, um die Titel mitspielt und dass man dann hinterher nicht mehr so besonders gut ist, aber andererseits kann es natürlich, also ich finde, es ist jetzt schon so ein bisschen wie eine neue Zeit. Ne? Man sieht jetzt gerade, dass Teams all in gehen, riesige Trade-Pakete raushauen für Stars. Das bevorzugt natürlich auf jeden Fall die Big Markets. Jetzt hier zwei LA-Teams, die so viel raushauen, was die Zukunft angeht, für das Championship-Team jetzt. Das ist natürlich so ein bisschen eine neue Situation, weil da wirklich so viele Picks rausgehen, die in der Zukunft liegen, die auch unprotected sind. Wo man in letzter Zeit schon das Gefühl hatte, so unprotected Picks, das macht kaum noch jemand. Aber jetzt ist es eben so, dadurch auch, dass Stars eben das Team wechseln wollen, woanders hin wollen, sich zusammentun, gibt es eben diese riesigen Trade-Pakete. Von daher muss man jetzt natürlich so ein bisschen versuchen, ja, sich zu überlegen, wie könnte das laufen. Aber man muss sich einfach nur mal vorstellen, die Clippers sind jetzt eben ein paar Jahre lang richtig gut. Dann werden Kawhi und Paul George älter und man muss sie irgendwie ersetzen oder man muss eben was Neues aufbauen, dann hat man eben in diesen ganzen Jahren, wo diese Picks normalerweise eben reinkommen würden, diese Picks eben nicht. Und also was ich dabei eben sehe, ist einerseits die fehlende Flexibilität in dem, was man tun kann. Also man kann einfach nicht mehr so gut den Kader verbessern. Man kann, wenn man jetzt zum Beispiel Signings macht in den nächsten Jahren, die nicht gut sind, die Spieler eigentlich nicht mehr so gut loswerden. Und man hat eben ja die Möglichkeit eigentlich nur noch über die Free Agency wirklich dann eben erfolgreich zu sein. Und wenn das dann nicht klappt, dann und das Team eben so langsam schlechter wird, dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass man dann eben so im Mittelfeld der Liga landet. Und wenn man dann eben diese Picks nicht hat, dann lohnt es sich eben auch nicht, in den Keller zu gehen und da eben irgendwie mit Picks wieder nach oben zu kommen. Von daher muss man dann sehr, sehr gut handeln und es kann auf jeden Fall sein, dass dann eben so ein totaler Absturz kommt.
Wir reden hier von den Clippers. Aber, und die Clippers haben noch nie was gewonnen. Und wenn sie jetzt nicht All-In gehen mit den beiden Spielern, wann dann? Also mal im Ernst. Die müssen mal irgendwie, ihr habt es gesehen, sogar Toronto hat jetzt einen Titel. Wir sind jetzt irgendwann auch mal dran. Also die Clippers sind dran, die denken, dass sie dran sind. Die müssen jetzt alles tun, um diesen Titel in den nächsten 2-3 Jahren einzufahren.
Ja, aber das ist dabei, finde ich, auch gar nicht die Frage. Ne? Also, dass sie es jetzt machen, das ist, finde ich, absolut klar. No-brainer. Sie haben sich halt mit perfektem Management genau in diese Situation gebracht. Alles, was sie gemacht haben in den letzten Jahren, also seitdem West dazugekommen ist, seitdem Ballmer dazugekommen ist, war halt in diese Richtung zu arbeiten. Wir wollen kein gutes Team sein. Wir wollen das beste Team sein. Wir wollen uns in die beste Situation bringen. Und ich habe ich habe das jetzt schon öfter erwähnt. Ich habe so vor 2 Jahren ungefähr einen Podcast gehört von Adrian Wojnarowski, glaube ich, mit Lawrence Frank, der da zu der Zeit gerade bei den Clippers reingekommen ist und der das alles so beschrieben hat. Der hat im Grunde genommen genau diese Situation jetzt so beschrieben, wie es gekommen ist. Und ich glaube, der Plan war einfach da, er war gut und sie haben ihn einfach perfekt umgesetzt. Und das jetzt zu machen, das ist gar keine Frage. Es ist natürlich jetzt nur, wie Andreas gefragt hat, die Frage, wenn das jetzt eine Zeit lang auf Championship-Niveau läuft, was kommt denn danach? Das kann niemand so genau sagen, aber ich würde einfach mal sagen, wenn ein Team, das bei dem die Stars langsam so altern, dann eben in eine Situation kommt, wo die Spieler nachlassen und dann hat man eben über 5 Jahre oder wie viele es jetzt sind, die Picks nicht und dann auch noch Swap-Rights auch noch dazu, dann kann man sich ja schon ausrechnen, dass es sehr schwer wird, in den Jahren danach eben ein sehr gutes Team zu bauen. Sicherlich nicht unmöglich. Man wird sehen, wie die Clippers dann damit eben umgehen. Das ist eine sehr intelligente Franchise und vielleicht gibt es dann auch irgendwie neue Wege, damit umzugehen. Vielleicht tradet man dann eben auch zu einem nicht total späten Zeitpunkt seine Stars eben nochmal weg und bekommt dafür was. Und man hat ja jetzt auch gerade bei den Brooklyn Nets gesehen, die vor 3 Jahren nichts im Kader hatten und keine Picks und die jetzt Kevin Durant und Kyrie Irving geholt haben. Dass es auch manchmal ganz schnell gehen kann, dass man dann eben doch wieder oben landet. Einfach nur dadurch, dass man gute Entscheidungen trifft. Also ich würde einfach mal sagen, es ist absolut vollkommen der richtige Move gewesen, das jetzt zu machen. Und wie man dann in der Zukunft damit umgeht, wenn es schwierig wird, das muss man eben dann entscheiden. Ich
glaube, das wird man dann sehen. Ja. Ne?
Vermutlich dann im negativen Sinne könnte es entsprechend so laufen wie bei den Cleveland Cavaliers. Sie halten sehr lange an ihren Stars fest, sind dann am Ende wie in dieser in der letzten LeBron-James-Zeit so ein bisschen runtergerockt. Und wenn dann der Star geht, dann stehst du halt erstmal da und bist halt erstmal am Boden. Und da gibt es wahrscheinlich dann jetzt die Möglichkeit, in den Jahren, die jetzt kommen, zu gucken, an welchem Punkt sprengen wir das Ganze oder halten wir halt daran fest, weil wir glauben, noch einen Titel gewinnen zu können. Das wird jetzt auch mal ganz spannend, sich das unter dem Blickwinkel einfach mal anzugucken. Und ja, dieses neue Schwergewicht dann zu beobachten.
Genau. Ja, und also was ich auch noch immer so gerade im Kopf habe, ist, dass es ja auch gar nicht so ganz sicher ist, welche Picks man überhaupt bekommt. Ne? Also es ist für die Thunder jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Picks deswegen auch so ein bisschen so eine Sache, die könnte halt total gut sein oder auch total schlecht. Aber dadurch, dass diese Lottery Odds eben so ein bisschen angeglichen wurden, dass jetzt nicht die schlechtesten Teams die höchste Chance mehr so stark haben auf die guten Picks, dass es eben auch für die Thunder ein Vorteil sein könnte in Zukunft, wenn die Clippers gar nicht so total schlecht sind, sondern einfach nur so zum Beispiel knapp die Playoffs verpassen. Ne? Man hat es jetzt gesehen zum Beispiel mit den Pelicans, die den First Pick bekommen haben, oder auch den Lakers, die eigentlich eher so den 11. Pick bekommen hätten und jetzt dann eben auf den 4. hochgerutscht sind. Und wenn man so viele Möglichkeiten hat in der Draft, im Draft was zu machen, dann kann es natürlich auch sein, dass da irgendwann mal ein guter Pick bei rauskommt. Also ich muss sagen, für die Thunder mag ich den Deal total. Die sind die letzten 4 Jahre in der ersten Runde rausgeflogen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man mit Russell Westbrook sowieso nichts gewinnen kann. Und von daher, die haben sich jetzt in eine Situation gebracht, in der sie für die Zukunft total gut aufgestellt sind. Der für mich nächste logische Move wäre jetzt eben zu versuchen, Westbrook auch noch gewinnbringend loszuwerden, was wahrscheinlich schwer wird, weil sein Vertrag echt einfach exorbitant ist. Da wird man wahrscheinlich eher was drauflegen müssen, aber ich glaube
die
auch nicht,
dass Russell Westbrook.
Ja, wenn's die Knicks sind, dann kriegen sie ja vielleicht sogar noch was vor.
Houston angeblich auch, aber was ich ganz interessant finde, ist, auch Miami hat wohl Interesse bekundet und das kann man sich wohl auch durchaus vorstellen, aber das wäre für OKC vielleicht gar nicht so clever, denn da sind ja 2 Miami-Picks dabei und man könnte ja durchaus ein Interesse haben, dass Miami nicht so gut dasteht am Ende einer Saison, damit man bessere Picks bekommt. Also Miami ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber tatsächlich habe ich gerade erst heute gelesen, dass Houston ein großes Interesse daran hat, Russell Westbrook zu holen. Wie das funktionieren soll, ist mir gerade so ein bisschen schleierhaft, aber da, also das, irgendwie ja. Hat man jetzt das Gefühl, dass die Teams jetzt so langsam in Panik geraten. Ich meine, also Houston jetzt in dem Falle, dass OKC jetzt Westbrook loswerden möchte, erscheint tatsächlich logisch, weil ich auch nicht weiß, wie Gilgeous-Alexander sich entwickeln soll mit Westbrook in der Mannschaft, im gleichen Team. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt genau darauf aufbauen, dass das der Point Guard der Zukunft ist. Und aber Houston, also mehr.
Da habe ich gerade mal eine ganz interessante Frage an euch. Also jetzt einfach mal, also ich glaube, die Houston Rockets sollten absolut die Finger von Russell Westbrook lassen. Der Fit mit Harden ist, glaube ich, einfach nur fürchterlich. Ja. Russell Westbrook ist ein total mieser Offballspieler und der steht genauso viel rum wie Harden, wenn er den Ball nicht hat und er kann nicht schießen. Harden muss einfach den Ball in der Hand haben und braucht Leute um sich rum, die die Würfe reinknallen. Aber noch, ich habe gerade eine andere Frage an euch. Und zwar, glaubt ihr, wenn die Rockets so zusammenbleiben, wie sie jetzt waren, sagen wir mal, den Kader halt einfach nur so an den Ecken und Enden noch ein bisschen abrunden, glaubt ihr, sie haben in der kommenden Saison eine bessere Chance, in die Finals zu kommen, als in den letzten 2 Jahren, als die Warriors noch so stark waren? Oder ist es jetzt vielleicht trotzdem nicht besser für sie, weil zum Beispiel Chris Paul ein bisschen älter geworden ist?
Olli, du oder ich?
Oh, fang du gerne an.
Ja, also ich habe mich eigentlich zu einer der Personen gezählt, die Houston nie so schlecht gesehen haben. Also sie haben ja im vorletzten Jahr tatsächlich es fast geschafft, die Finals zu erreichen und in dem Sinne dann vielleicht auch die Championship zu holen. Im letzten Jahr war das schon ziemlich bitter, wie das geendet hat, aber sie waren trotzdem spielerisch eigentlich auf einem Niveau, wo das möglich war. Und auch wenn das ganze Gezeter jetzt so groß ist und es scheinbar so diese diesen Zwist gab zwischen Harden und Chris Paul, fand ich trotzdem, dass das eine von der Strategie her, wie diese Mannschaft aufgebaut war, eigentlich eine gut konzipierte Sache war und dass ich nicht der Meinung bin, dass man das komplett an diesem Zeitpunkt über den Haufen werfen muss. Vor allem, weil Chris Paul jetzt eigentlich nicht wirklich zu traden ist, wenn man noch weiterhin erfolgreich sein will, denn das, was du abgeben musst, ist dann schon auch wieder so groß, dass du dann auch den Vorteil davon nicht irgendwie rausziehen kannst. Ich würde sagen, dass die Rockets schon nochmal zumindest ein Jahr versuchen sollten, mit dieser Grundordnung nochmal anzugreifen. Die Warriors, hatten es gesagt, sind im nächsten Jahr nicht in dieser Form vorhanden. Klay muss erstmal wiederkommen. Durant ist sowieso weg. Wie diese D'Angelo Russell-Geschichte ausgeht, müsste man eh mal gucken. Es wird ja spekuliert, ob er als Teil, als Spieler sozusagen erstmal ein Teil des Teams sein soll oder perspektivisch eher noch ein Trade-Asset. Tatsächlich habe ich auch Schwierigkeiten, mir das mit ihm in der Rotation erstmal so vorzustellen, aber vielleicht ist Steve Kerr auch sehr kreativ und es kommen noch Wege, dass die Warriors wieder auftauchen. Aber ansonsten, was hast du im Westen noch? Also du hast jetzt einen neu auftauchenden Contender mit den Clippers, auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen. Und die Lakers, nachdem sie jetzt Kawhi verpasst haben, sich nochmal neu aufgestellt mit AD und James und den Spielern, die sie geholt haben, auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Team. Die Utah Jazz finde ich mittlerweile sehr ernst zu nehmen, aber es sind alles Teams, da würde ich jetzt nicht sagen, sie sind so eine überragende Macht, wie im letzten Jahr die Warriors gesehen wurden. Warum nicht als Houston jetzt in diesem Jahr nochmal so angreifen und dann so sagen, im nächsten Jahr können wir das Team immer noch auseinanderbrechen lassen? Also ich würde sagen, sie haben immer noch eine Chance auf den Champion-Titel. Dass sowas immer möglich ist, hat die 2011er-Saison der Dallas Mavericks gezeigt. Die waren dann auch schon eher so ein bisschen aus der Argumentation raus. So ein Playoff-Run braucht halt immer so ein bisschen Glück. Houston hat dieses Glück noch nie gehabt. Vielleicht haben sie auch die Spieler nicht, die in diesen entscheidenden Momenten das entsprechend bringen. Aber ich bin der Meinung, dass ich das noch nicht bestätigt gesehen habe. Dass ich glaube, dass es da schon noch was drin ist. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, hey, Murray, mach's nochmal, einmal noch und dann geht's.
Ja, aber jetzt, dass du die Dallas Mavericks da von 2011 in den Top wirfst, um den Houston Rockets Hoffnung zu machen. Ich hatte mal gelesen, wenn man vor der Saison 2011 $100 auf die Dallas Mavericks gesetzt hätten, dass sie Champion werden, dann hätte man $1 Million bekommen.
Ja, also soll ich einfach nur sagen, alles ist möglich, ne? Also
Ja, natürlich. Ja.
Ich finde das Ende der letzten Saison oder hat bei mir jetzt irgendwie nicht so den Eindruck erweckt, dass das nochmal was werden könnte. Also ich fand, dass Clint Capella ganz fürchterlich aussah. Und Chris Paul wird kontinuierlich schlechter. Also der müsste sich wirklich irgendwie steigern. Und ich frage mich, wie das noch funktionieren soll. Er ist verletzungsanfällig und mittlerweile extrem verletzungsanfällig. Und hat einfach auch die Leistung auf dem Platz, wenn er denn dann da war, nicht gebracht. Und Clint Capella ist jetzt auch tatsächlich im Gespräch in einem Trade-Package, dass er dann halt gehen müsste. Und dann überlegt man halt schon, wie man dann da in die Mitte stellen würde. Aber wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren soll mit Westbrook. Das wäre, glaube ich, dann noch größerer Quatsch, als das Team jetzt so zusammenzuhalten und es nochmal zu probieren. Also kann ich mir auch schlecht vorstellen. Aber ich glaube einfach, dass der Westen insgesamt zu gut geworden ist für die Rockets. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Harden ausreicht, weil Harden hat sich letzte Saison so zerrissen, so kaputt gemacht, um das Team in diese Playoffs zu hieven. Das muss er diese Saison vielleicht nicht mehr, wenn das Team gesund bleibt. Also aber weiß man eben nicht. Also man hat schon so ein bisschen, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das schon eine ziemliche One-Man-Show ist, die da abgezogen wurde.
Und also ich glaube auch, dass das größte Problem ist, Olli. Ich glaube, Chris Paul und James Harden haben einfach keinen Bock mehr aufeinander und können einfach nicht miteinander. Ich hatte gerade noch einen Ausschnitt gesehen von einer Pressekonferenz nach einer Niederlage in den Playoffs und da hat James Harden Chris Paul den Mittelfinger gezeigt. So, Chris Paul hat ihm irgendwas gesagt, irgendwas zugeflüstert und James Harden hat ihm einfach auf der Bühne den Mittelfinger gezeigt. Ja, aber was sagt ihr denn zu den Lakers? Also nachdem der Deal über den Tisch gegangen ist, dass die Lakers Anthony Davis geholt haben, habe ich gleich als erstes gesagt, oh, so wenig Capspace, wie sie noch haben und auch so wie ich das Front Office einschätze, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Lakers in der kommenden Saison die Playoffs verpassen. Und ich muss schon sagen, wenn ich jetzt den Roster so rauf und runter gucke, wen sie geholt haben, es sind echt genau die Namen, die ich mir vorher so gedacht habe. Also ich denke mal, wenn ich getippt hätte, sagen wir mal, ich hätte auf 10 Spieler getippt, die sie dazu holen, dann wären 5, glaube ich, richtig gewesen. Also Caldwell Pope, JaVale McGee, DeMarcus Cousins, Rajon Rondo, auf die wäre ich alle gekommen und einen von den anderen hätte ich, glaube ich, auch noch richtig gehabt. Also ich halte von dem Kader ehrlich gesagt gar nichts. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es knapp wird mit den Playoffs und dass es nicht besonders gut läuft. Und was ich auch ganz witzig finde, Anthony Davis, DeMarcus Cousins und Rajon Rondo haben ja auch schon bei den Pelicans zusammengespielt. Und ich hatte vorher auch schon mal gesagt, ich finde, der Roster von den Lakers wirkt irgendwie so ein bisschen, als wenn das so in so eine Pelicans-Richtung auch gehen könnte. Sie haben Anthony Davis und LeBron James halt als zweiten Star. Da hatten sie vorher Jrue Holiday und es ist sehr, sehr fraglich, finde ich, ob
LeBron James... Ist James nicht der zweite Star?
Naja, also es gibt halt zwei Stars. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, wer der erste und wer der zweite Star ist. Einfach nur, dass sie zwei haben. Also vorher waren es halt Holiday und Davis, jetzt sind es James und Davis. Und in der Regular Season ist Holiday meiner Meinung nach im Moment nicht mehr so weit von LeBron James entfernt. Gerade wenn man den defensiven Impact von Holiday sieht. Also das Team von den Pelicans war schon sehr, sehr dünn. Ey, LeBron wird im Dezember 35 Jahre alt. Er hat in der letzten Saison definitiv am defensiven Ende nachgelassen. Und er hat nur 55 Spiele gemacht. Das muss man halt einfach alles einberechnen. Holiday hat die beste Saison seiner Karriere gespielt.
Ja. Aber offensiv legt der Mann nicht fast ein Triple-Double auf. Also da sehe ich ihn dann doch schon einen Ticken vor, Holiday.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine hundertprozentige Gewissheit, dass LeBron James eine bessere Regular Season spielt als Jrue Holiday.
Okay.
Das ist so mein
Gefühl. Ich glaube, der hat tatsächlich immer noch das Zeug, also er ist definitiv noch einer der 8 besten Spieler der Liga. Sag ich, ist 8, ja, doch, ich glaube, ich würde ihn da noch mit reinnehmen. Vor allen Dingen, wenn er offensiv das leistet, was er eben leisten kann. Und wenn er da nicht nachlässt, defensiv ist, ja, wie gesagt, da muss er irgendwie wieder Bock haben zu verteidigen. Weiß nicht, ob ihm das jetzt leichter fällt, wenn er jemanden an seiner Seite hat, der so ein elitärer Verteidiger ist wie Anthony Davis. Ich weiß nicht.
Ja, also ich bin mir halt sicher, dass James diese Leistung, die er auch in den vergangenen Jahren immer wieder gebracht hat, immer noch zu gleichen Teilen bringen kann. Dass es in der Zukunft aber immer darum gehen wird, wo können wir ihn schonen, wie viel können wir ihn schonen. Und dass es vielleicht einfach in so eine Richtung geht wie mit Kawhi in der letzten Saison in Toronto, dass er einfach vielleicht 20 Spiele komplett aussetzt, geschont wird und deswegen in der Regular Season von daher weniger Faktor sein kann oder könnte. Dass es dann aber in den Playoffs, wenn es dann dazu kommt, um Arne jetzt mal hier beim Wort zu nehmen, dass er dann halt voll einsatzbereit und in gewohnter Manier in Aktion treten kann. Und ich würde absolut dagegen reden, dass dieses Team die Playoffs verpasst. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Glaub ich auch nicht. Also wenn du dir die Starting Five jetzt so ansiehst, also sie haben ja immerhin noch Danny Green. Das ist wirklich eine sehr, sehr passende
Danny Green ist super, super wichtig. Auf jeden Fall.
Und dann guckst du halt so in Richtung Starting Five, und dann hast du schon mal Green, dann hast du James und Davis und dann Kuzma und wahrscheinlich Rondo. Also ich nehme mal an, Cousins kommt dann eher erstmal von der Bank, gerade weil er ja auch erstmal immer noch da am Auskurieren ist. Aber da lasse ich mich auch gerne überraschen, wie das so kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass Cousins nächste Saison dann schon auch als wirklich guter Spieler wiederkommst. Und hast du auch ein paar so passende Schützen. Quinn Cook hat mir wirklich bei den Warriors letzt gut gefallen. Caruso ist ein Spieler, den ich schätze. Und Caldwell Pope ist eigentlich auch ein 3&D-Spieler. Ich finde, es passt dann schon alles auf jeden Fall besser zusammen, als bei den Pelicans jemals zusammengepasst hat. Und Contender weiß ich nicht, muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Aber Playoffs ohne Frage.
Ja, ohne Frage. Das denke ich auch, dass die, also sie waren letztes Jahr, waren sie knapp dran mit dem jungen Kader, mit den Spielern, die sie jetzt zu den Pelicans abgegeben haben und auch eben nur, weil LeBron sich verletzt hat. Ohne die Verletzung wären sie in die Playoffs gekommen, denke ich. Und das werden sie dieses Jahr auf jeden Fall. Es sind jetzt nicht Teams dazugekommen, die irgendwie als Contender da anzusehen sind. Also da ist ja keiner von denen, die letztes Jahr die Playoffs verpasst haben, die sehe ich jetzt nicht vor den Lakers. Also keinen.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Also ich sage einfach mal so ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, DeMarcus Cousins hat weiterhin Verletzungsprobleme, Danny Green spielt eine gute, solide Rolle, aber LeBron James, also sagen wir mal so, wenn LeBron James und Anthony Davis beide 75 bis 80 Spiele machen, dann sind die Playoffs auf jeden Fall eine sichere Sache, würde ich mal sagen. Wenn LeBron wieder Spiele verpasst, oder Davis vielleicht auch, dann wird es auf jeden Fall eng, weil ich sehe einfach in diesem Roster kaum einen Spieler, den ich, dem ich noch irgendwie besonders viel zutraue. JaVale McGee, der hat gezeigt, er kann phasenweise eine gute Leistung bringen, aber hatte auch einen starken Leistungsabfall im Laufe der Saison. Quinn Cook, Alex Caruso, Rajon Rondo, das sind für mich einfach absolute Fringe-Spieler, die in der Rotation ja ab und zu mal auftauchen können, aber wenn man sich auf die verlassen muss, dann wird's echt schwierig. Kyle Kuzma hat in der letzten Saison einfach hauptsächlich als Gunner fungiert, der 30% Dreier trifft und nicht besonders gute Defense spielt. Jared Dudley ist 34 Jahre alt. Ich mag Jared Dudley total gerne, aber er ist halt 34 Jahre alt und kann ein paar gute Minuten spielen, aber jetzt auch nicht riesen viele Spielanteile nehmen. Und Troy Daniels ist halt so ein Spieler, der in der Liga auch bisher nirgendwo mal wirklich richtig in der Rotation Fuß gefasst hat. Super Schütze, aber ansonsten eben auch nicht so besonders viel gezeigt, auch noch nie bei Winning Teams gespielt. Ja, also da darf nicht viel schief laufen, sagen wir mal so. Ja, wir können ja noch mal so ein bisschen den Blick auf die Tabelle machen. Ich hatte gerade noch eine ganz interessante Frage gesehen bei Twitter, und zwar die Warriors, die Nuggets, die Trailblazers, die Rockets, die Jazz, die Clippers und die Lakers sehen ja schon mal aus wie Playoff-Teams. Was meint ihr denn von den anderen Teams? Jetzt die Kings waren ja up and coming, die Timberwolves, die Dallas Mavericks haben Porzingis geholt. Seht ihr, dass noch eins von diesen Teams einen Push machen kann und vielleicht mal die Playoffs erreichen? Oder vielleicht sogar die Pelicans? Oder wird es da keine Überraschung geben? Also zum Beispiel die Kings, meint ihr, die haben eine Chance in der nächsten Saison
das mit dem Jungen? Gut, witzig, dass du das sagst, weil auch das hatten wir jetzt in diesem Deep Dive-Chat da auf Facebook besprochen. Wie gesagt, ist Nigel unser Hörer, ein Sacramento-Fan, und offensichtlich haben sich auch die Kollegen bei den Go-To-Guys schon über die Kings unterhalten und sozusagen jetzt in so einer Vorschau, und da sind sie wohl nicht so gut weggekommen, und ich müsste es mir nochmal anhören, aber ich habe mir auch gleich gedacht, auch in dem Gespräch hatten wir uns da ausgetauscht, für mich haben sich die Kings im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall verbessert, und sie haben es im letzten Jahr fast schon geschafft in die Playoffs, also sie haben auf jeden Fall mal dran gekratzt, und jetzt irgendwie mit der Spielerentwicklung von Fox, mit Bagley, mit allem drum und dran, würde ich sagen, die Kings kommen nächstes Jahr in die Playoffs.
Ja, krasse Ansage. Also sie haben auf jeden Fall ein paar Leute geholt, die da schon einen guten Beitrag zu leisten können. Dwayne Dedmon, Trevor Ariza, Corey Joseph, alles Leute, die auf jeden Fall Winner sind. Also Trevor Ariza und Dedmon nicht in der letzten Saison, aber schon generell Spieler, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie es noch bringen können. Und Joseph ist auf jeden Fall ein Backup-Point Guard, den ich mir sofort holen würde. Starker Verteidiger, finde ich auch sehr gut. Ja, die haben mittlerweile schon echt ein ganz gutes, tiefes Team. Also da sind schon viele Spieler dabei. Richaun Holmes auch noch als Backup-Center. Finde ich auch gar nicht schlecht. Und dann muss man ja bei den Kings auf jeden Fall die Progression von den jungen Leuten immer mit rein berechnen. Auch De'Aaron Fox und auch Marvin Bagley in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Ja, ausgeschlossen ist es nicht. Aber du würdest dann natürlich eins von den anderen Teams rauslassen müssen, Nils, ne? Dann vielleicht kannst du nochmal überlegen, wer das dann vielleicht für dich wäre. Ja, Oklahoma City hatte ich die eben genannt. Die sollten eigentlich gar nicht mehr dabei sein. Die Thunder werden es ohne
ja,
George.
Aber die waren letztes Jahr ja drin, und die sind ja jetzt nicht mehr drin. Also von daher wäre dieser eine Spot, der wäre dann aber eigentlich eher für die Lakers.
Ja, ich habe sie gerade fälschlicherweise genannt. Die Thunder müssen da ohne Paul George auf jeden Fall raus. Und man muss natürlich bei den Thunder überhaupt auch erstmal sehen, was da jetzt noch passiert.
Ja.
Ja, und was meint ihr zu den Mavericks? Irgendwelche Playoff-Chancen für die?
Ich glaube, nächste Saison wird's erstmal noch eng. Also, keine Ahnung, wie sich das alles zusammensetzt in der Mannschaft. Das ist auf jeden Fall drin. So, aber wenn ich jetzt erstmal darauf wetten müsste, würde ich es nicht tun, dass es nächstes Jahr schon was wird bei den Playoffs.
Ja, ich denke auch, das kommt zu früh.
Ja.
Ja,
muss auch
besonders
gucken,
auch
wo Porzingis steht.
Ja, auf jeden Fall. Porzingis wird bestimmt eine Saison brauchen, um wieder aufs alte Level zurückzukommen. Sie werden ihn bestimmt auch nicht so viele Minuten geben und ihn resten. Also die nächste Saison wird für die Dallas Mavericks, denke ich, ziemlich sicher keine Playoff-Saison. Ja, und dann machen wir noch mal kurz den Blick auf die Eastern Conference. Und da, finde ich, sind auch sehr, sehr interessante Sachen passiert. Also die Free Agency, finde ich, war jetzt für die Philadelphia 76ers, wenn man alles betrachtet, unglaublich gut. Also nicht nur wegen dem, was sie selber gemacht haben, wo man debattieren kann, ob sie besser sind als letztes Jahr oder nicht. Weil auf jeden Fall die Creation von Jimmy Butler in den Playoffs sehr, sehr wichtig war. Ich hatte eine Umfrage gemacht bei Twitter und da waren die 76ers vom letzten Jahr, wurden vorne gesehen, im Gegensatz zum Kader von diesem Jahr mit Horford und Jay Rich, also mit Redick und Jimmy Butler dann. Aber ich finde, wenn man sich die Eastern Conference insgesamt anguckt, die Milwaukee Bucks mussten Brockton ziehen lassen, der Preis war einfach zu hoch und sie haben dafür auch noch 3 Picks bekommen, 1 First und 2 Second-Round-Picks. Die Raptors haben Kawhi Leonard verloren, das sind die beiden Teams, die vor ihnen standen, sind beide schlechter geworden. Die Boston Celtics mussten Horford und Kyrie ziehen lassen und werden in der nächsten Saison eventuell auch einen Schritt zurück machen. Man muss es natürlich sehen, letztes Jahr sind sie unter den Erwartungen geblieben. Kann natürlich sein, dass sie jetzt mit Kemba und den anderen Additions, die sie gemacht haben, vielleicht auch auf dem gleichen Level bleiben oder vielleicht sogar, wenn es Chemistry-mäßig positiv läuft, die jungen Leute sich entwickeln und vielleicht sogar besser werden. Aber ansonsten sehe ich die 76ers eben schon als das Team, das das Level gehalten hat, vielleicht besser geworden ist und da einen großen Schritt nach vorne machen kann. Was meint ihr?
Besser geworden, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, wichtiger ist, dass Redick gegangen ist, also negativ. Butler, keine Frage, der ist als Shot Creator wichtig und ich sehe das dann aber eher so, dass vielleicht einfach jetzt die Rolle für Ben Simmons einfach deutlicher ist, klarer ist. Er ist jetzt der Point Guard, er ist der Mann, der den Ball in der Hand hat und den Ball verteilt. Das wollte Butler gerne und hat er gemacht und das hat er ja auch in den entscheidenden Momenten auch gut gemacht, gar keine Frage. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass Redick gegangen ist, weil der dieses Shooting, das fehlt dem Team ja, also Richardson ist ein guter Shooter, gar keine Frage, aber ist nicht so ein Elite-Shooter wie Redick das ist und dass der jetzt weg ist. Das Problem war ja bei den 76ers schon in der letzten Saison, das Spacing, das ist, sehe ich jetzt noch nicht so, dass das so viel besser geworden ist. Man muss ja auch immer gucken, wie es weitergeht. Die werden ja, wir haben erst Juli und das Teambuilding wird ja auch noch ein bisschen weitergehen. Horford ist natürlich ein guter Mann. Das Pick and Roll, das man mit dem laufen kann, ist natürlich nett. Aber insgesamt, ich finde, Redick ist, glaube ich, wichtiger als Butler, dass die Redick nicht halten konnten.
Ja, Redick tut dann letztendlich schon weh, aber trotzdem finde ich den Kader der 76ers ziemlich interessant. Ich glaube, daraus kann man echt einiges machen. Also, ja, keine Frage. Ich finde es erstaunlich, dass sie Horford bekommen haben. Ich hätte gedacht, also er konnte sich ja mehr oder weniger aussuchen und ich finde es interessant, dass er sich ausgerechnet die 76ers so ausgesucht hat, wo Embiid eben auch schon am Start ist. Bin mal gespannt, wie sie das machen. Ich nehme mal an, dass sie dann tatsächlich beide starten und Horford dann so auf dem Power Forward spielt. Ist auf jeden Fall eine krasse Kombo. Es ist mal so was anderes und glaube ich auch eine Center-Kombination, die dann auch tatsächlich mal funktionieren könnte. Und ich meine, sie haben wenigstens Josh Richardson dann noch geholt, so, ne? Der dann auch ein Schütze ist und der auch die Defensive bringt. Und mittlerweile gefällt mir das Team so schon ganz gut. Also ich glaube, die muss man in der Eastern Conference auf jeden Fall ernst nehmen. Und jetzt, wo Toronto eben nicht mehr da ist und Boston so ein bisschen zersplittert, sieht das so in Richtung Finals auch gar nicht so schlecht aus. Einige Spieler, die auf jeden Fall weiterhin heiß sind. Ich bin nach wie vor interessiert, wie sich Ben Simmons weiterhin entwickelt, ob da irgendwas in Richtung Existenz eines Jumpshots passiert. Aber ich denke, die haben so bei den Abgängen, die sie hatten, jetzt dann auch das Beste draus gemacht. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie Butler haben ziehen lassen. Ich finde, das hat nicht so optimal gepasst. Ich finde den Fit mit Tobias Harris dann auf jeden Fall schon besser. Und dieses Horford-Ding ist auf jeden Fall, das müsste ich mir ansehen, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert. Kannst du beide auf dem Platz stehen haben? Bringt sicherlich viele Lineups, die dann auch auf der Gegenseite Probleme haben, das zu verteidigen. Spannende Geschichte.
Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Team dann auch. Ne?
Ja, yeah. Ich hatte gerade noch gehört, wahnsinnig groß. Genau, die Wingspan von den Leuten ist halt, ich glaube, keiner hat eine kürzere Wingspan als 6'10. in der Starting Five. Und also was ich nochmal sagen muss, ist, also ein großes Problem, das sie jetzt haben, ist das, was du eben gesagt hast mit Ben Simmons. Also Ben Simmons ist einfach nicht bereit dazu, dass er in den Playoffs in der entscheidenden Phase den Ball in seiner Hand hat, weil er einfach 0,0 werfen kann. Und ich habe auch überhaupt gar keinen Vertrauen darin, dass er das irgendwann nochmal entwickeln wird. Also ich bin immer vorsichtig darin, Leute abzuschreiben, aber er hat bisher so wenig Progress gemacht bei seinem Jumpshot, dass ich es einfach nicht sehen kann, dass es noch kommt. Und dann ist es eben so, dass man schon sagen kann, der große Nachteil, den sie haben, im Gegensatz zur letzten Saison, ist eben, dass ihnen jetzt dieser offensive Creator fehlt, der einfach den Ball in die Hand nimmt und was passieren lässt. Aber auf der anderen Seite war eben ein anderes ganz großes Problem, was sie in der letzten Saison hatten, die fehlende Tiefe einerseits und der Backup-Center andererseits. Und ich glaube, das ist eben der Grund, warum Horford jetzt so viel Sinn macht. Einerseits kann man Horford in dem Beat, denke ich, schon ganz gut zusammenspielen. Da wird man sicherlich schon viele interessante Sachen sehen, so High-Low, und beide können auch einigermaßen schießen. Und Horford ist eben sehr, sehr intelligent und passt, glaube ich, auch von daher ganz gut in die Offense der 76ers. Und andererseits kann man dann eben die beiden auch staggern und hat einfach einen besseren Center zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Also wenn man sich einfach mal überlegt, die 76ers hätten in den letzten Playoffs einen vernünftigen Backup-Center gehabt, bei dem sie nicht komplett absolut zerstört werden, wenn Embiid nicht drauf ist, dann wären die 76ers vielleicht sogar ins Finale gekommen, hätten vielleicht sogar eine Chance gehabt, Champion zu werden. Die waren ja schon nah dran, zum Beispiel gegen die Raptors. Und sie waren einfach unglaublich schlecht, wenn Embiid nicht drauf war. Das wird sich jetzt ändern. Und dann ist es eben auch so, wenn man die Eastern Conference sieht, Horford war immer ein schwieriges Matchup für Embiid und jetzt spielen die beiden zusammen, was auch noch ein Pluspunkt ist. Also ich sehe da schon viele gute Sachen. Defensiv werden sie sicherlich richtig stark. Und man muss einfach mal sehen, wenn die Regular Season eben läuft und man merkt, man braucht da was anderes, man braucht eben noch jemanden, der den Ball mehr in der Hand haben kann, dann kann man eben vielleicht auch nochmal einen Deal machen für einen Spieler, der eben in diese Richtung geht. Aber ich sehe es erstmal schon als sehr positiv. Und ich muss sagen, für mich sind die Philadelphia 76ers bisher in dieser Offseason wirklich das Team, das ich da vorne sehe. Und eine Sache noch, ich finde es auch total gut, dass sie Butler abgegeben haben, denn ich denke, dass Butler nie so richtig glücklich war, nie so richtig da reingepasst hat und einfach auch wirklich diese erste Option sein will. Von daher gut für ihn, dass er jetzt bei den Miami Heat ist. Aber alle Spieler wollen irgendwie sich zusammentun und Superteams formen und Jimmy Butler verlässt dieses Team mit so viel Stars um sich herum, bei dem auch ganz deutlich war, wie sehr sie ihn brauchen und wie groß seine Rolle dann eben in den Playoffs auch ist. Er verlässt das, geht lieber zu den Miami Heat, die um ihn herum eigentlich gar nichts haben. Butler macht immer so 60 bis 65 Spiele in der Regular Season. Das heißt, die Miami Heat müssen dann 20 Spiele ungefähr mit dem Kader spielen, wo eigentlich nichts zu haben ist. Also ich glaube, die Heat werden in der nächsten Saison nicht in die Playoffs kommen.
Könnte passieren. Sei
denn, Russell Westbrook geht noch hin.
Ja, dann wahrscheinlich auch nicht.
Nee, dann wahrscheinlich auch nicht.
Dann kommen sie das Jahr in die Playoffs, aber die Jahre da drauf sieht es auf jeden Fall ziemlich bitter aus. Wenn wir in der Eastern Conference sind, ich wollte euch ja einmal noch auf jeden Fall zu den großen Signings bei den Brooklyn Nets befragen. Kyrie Irving, 4 Jahre, 141 Millionen. Kevin Durant, 4 Jahre, 164 Millionen. Und dann für mich überraschenderweise DeAndre Jordan noch 4 Jahre 40 Millionen. Das schien ja irgendwie mit der Freundschaft zu Kyrie Irving und Durant zusammenzuhängen. Durant, wir wissen es alle, wird nächstes Jahr nicht spielen. Es sei denn, er hat irgendwie eine Reha, die unglaublich schnell wundermäßig zu Ende geht. Davon ist es nicht auszugehen. Aber dann wird er Teil der Brooklyn Nets sein. Und wie habt ihr das so erlebt? Es war eigentlich das erste große Beben in der NBA jetzt vor einigen Tagen, vor dieser Kawhi-Entscheidung. Und für mich war es schon eine Überraschung. Wir hatten zuletzt ja auch darüber geredet, was würdest du machen, wenn du Durant wärst, so ungefähr. Und ich hätte schon gedacht, dass er dann nochmal bei den Warriors unterschreibt. Aber er macht das alles anders, fügt sich mit DeAndre Jordan und Kyrie Irving damit durchaus Leuten zusammen, die ja, auch genau wie er in den letzten Jahren durch recht medienwirksame Free-Agent-Entscheidungen aufgefallen sind. Bei DeAndre Jordan erinnere ich mich an diese Mavs-Aktion und dem Kidnapping der Clippers und seiner Umentscheidung. Kyrie Irving natürlich diese extreme Situation mit LeBron James bei Cleveland damals, wo er dann raus wollte. Und jetzt natürlich auch die Situation mit den Boston Celtics sich umentscheidet. Also bei vielen Leuten sind es jetzt nicht unbedingt die sympathischsten Geister, die in der NBA so aktiv sind. Keine Frage sind Irving und Durant welche der besten Spieler, die das Parkett betreten. Was meint ihr, was kann man von den Brooklyn Nets erwarten? Wie findet ihr das Team? Machen die Spaß nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Und werden sie gut?
Ja, also ich muss sagen, dass ich es schon verstehen kann, dass Kevin Durant gegangen ist. Also er hat einfach nie den Respekt bekommen, den er sich bei den Warriors gewünscht hat, den er sich insgesamt gewünscht hat. Er hat auch, also es gab jetzt ja Quotes von ihm, so nach der ersten Championship soll er zum Beispiel gesagt haben in der Kabine zu Steve Kerr, dass er gedacht hatte, dass ihn sein erster Titel irgendwie glücklicher macht oder mehr erfüllt. Ich denke, dass es schon auch daran liegt, dass Kevin Durant eben sehr dafür in die Kritik gekommen ist, dass er zu so einem guten Team geht, dass er in den Augen vieler jetzt einfach ein Spieler ist, der diese Situation brauchte, um zu gewinnen. Von daher wird es für ihn auf jeden Fall sehr wichtig sein, jetzt bei den Brooklyn Nets Erfolg zu haben und zu zeigen, dass es funktionieren kann. Ich finde, basketballerisch ist das ein super Fit mit Durant und Kyrie Irving. Also Durant einer der besten Spieler aller Zeiten, Kyrie Irving ein Point Guard, den man nur sehr schwer verteidigen kann. Und der Kader drumherum ist auch schon auf jeden Fall gespickt mit Spielern, die ich sehr gut finde. Und da kann man schon von auch einem tiefen Team reden. Mit Dinwiddie und Harris und Temple und Prince und LeVert und Jared Allen. Also mir gefällt das Team sehr gut. Ich fand es letzte Saison auch sehr schön anzusehen, eine sehr schöne Geschichte, dass die mit diesem Team auch schon die Playoffs geschafft haben, auch wenn das in der Eastern Conference jetzt nicht so absolut super schwer ist. Aber sie haben es immerhin geschafft. Das war bestimmt auch ein Grund, warum Durant und Irving gesagt haben, das ist eine Situation, wo wir Erfolg haben können. Aber wie du schon gesagt hast, andererseits muss man eben auch sehen, wie es läuft, ob das positiv läuft, ob Durant und Irving in der Kombination wirklich Spieler sind, die so ein Team dann auch zu einer Championship führen können. Und dann kommt eben auch noch Durants Verletzung dazu, der jetzt ja einfach die schwerste Verletzung hat, die man im Basketball haben kann. Und man muss einfach sehen, ob er auf das alte Level zurückkommt. Denn wenn Kevin Durant hinterher nicht mehr Kevin Durant ist, sondern einfach eine andere Version seines eigenen Spiels, nicht mehr so explosiv, nicht mehr so schnell, dann hat er halt noch den Schuss. Sicherlich wird er ganz gut altern, aber das wäre dann schon auf jeden Fall ein Team, dem ich es nicht zutrauen würde, unbedingt die Meisterschaft zu holen. Auch wenn man sieht, was es jetzt gerade noch so für Teams gibt, die gerade entstanden sind. Und ich muss sagen, für mich ist DeAndre Jordan der schlechteste Free-Agent-Deal, der jetzt gerade unterschrieben wurde. Also wenn man schon auf Geld verzichtet, dann sollte man das auch vernünftig anlegen. Also DeAndre Jordan für die nächsten 4 Jahre, also auch noch so einen langen Deal, $40 Millionen zu geben, finde ich viel zu viel. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gemacht. 121 Votes wurden da abgegeben. Sollte er für die nächsten 4 Jahre 10, 20, 30 oder 40 Millionen bekommen, da haben 21% gesagt 10 Millionen, das wäre sein Minimum, also das Minimumgehalt, was er kriegen kann. Das wäre natürlich schon ganz schön wenig, aber 21% haben das gesagt, 50% haben gesagt 20 Millionen und nur 8% haben gesagt 40 Millionen. Also das ist auf jeden Fall sehr viel Geld für die DeAndre Jordan. Und ich finde vor allem, wenn man auch sieht, wie der Centermarkt gerade aussieht und was man so für vergleichbare Center bezahlt, denn super viele Center, Aaron Baines, Brook Lopez, und so weiter, haben für 2 Jahre 10 Millionen unterschrieben, also 5 Millionen pro Jahr. Also da bekommt DeAndre Jordan die doppelte Länge des Vertrages, das doppelte Gehalt. Und wenn man dann auch noch sieht, dass jemand wie Willie Cauley-Stein für 1 Jahr und 1,7 Millionen bei den Warriors unterschrieben hat oder auch DeMarcus Cousins für 1 Jahr 3,5, dann sind die 40 Millionen für DeAndre Jordan wirklich schon astronomisch. Und das ist einfach meiner Meinung nach kein besonders guter Deal. Vor allem, wenn man Jared Allen schon im Kader hat, der eigentlich zeigt, dass er der Starter sein muss, dass er die Minuten braucht. Und da hätte man einfach einen Spieler nehmen können, der 15 Minuten pro Spiel spielt und solide Defense spielt. Und Ed Davis war da, finde ich, der perfekte Spieler. Der hat bei den Jazz für 2 Jahre 10 Millionen unterschrieben. Und ja, also von daher für mich absoluter Overpay.
Ja, das wird ja wahrscheinlich so ein Kumpeldeal sein. Also dass Durant und Irving gesagt haben, wir kommen zu euch, wenn ihr den auch noch mit reinholt.
Ja, so war es
auch. Aber da hätte man halt auch sagen können, 5 Millionen oder so. Weiß ich nicht, da muss dann irgendwie alle Seiten irgendwie einsehen, dass der es ja in den letzten 2, 3 Jahren, also vor allen Dingen defensiv, einfach nicht gerissen hat. So ein athletischer Spieler, der eigentlich nur Dunkings kann, er kann ja immer noch keine Freiwürfe.
Doch, Freiwürfe kann er.
Ah ja, gut, ja stimmt.
Er hat letzte Saison, glaube ich, 77% Freiwürfe getroffen.
Nee, stimmt.
Ja, ja, 77 sogar.
Ja, bei den Knicks, in den 20 Spielen bei den Knicks hat er 77% Freiwürfe getroffen.
Ja, das stimmt, ja. Das Jahr davor hatte ich, glaube ich, in meinem Fantasy-Kader, da war das deutlich schlechter. Ja, aber defensiv, also für so einen athletischen, für so einen großen Spieler, da muss defensiv mehr kommen. Er kann ja, Rebounds holt er ja, gar keine Frage, aber tja.
Ja, aber also das ist Kumpel-Deal, der Defensive hat einfach ja schon ein bisschen nachgelassen jetzt in den letzten Jahren. Er hatte ja schon sozusagen die Defensiv-Player-Awards dann schon eingesammelt in Defensiv-Teams, aber das liegt eben alles ein paar Jahre zurück und er ist deutlich langsamer geworden. Und was mich so irritiert ist, dass er eigentlich ja auch ein ähnlicher Spieler ist wie Jared Allen. Also ich hätte gedacht, dass sie dann vielleicht noch einen Spielertyp holen, der dann vielleicht auch so ein bisschen Outside-Shooting oder so mitbringt oder noch sowas Ergänzendes. Ansonsten finde ich, dass alle Sachen, die DeAndre Jordan mitbringt, Jared Allen zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich besser macht.
Er ist 10 Jahre jünger, ne?
Ja, also er ist natürlich nicht ganz so groß. Also ich hatte teilweise gegen Embiid letztes Jahr eben auch schon das Gefühl, dass er dann da so ein bisschen überpowered wurde von Embiid. Da könnte so ein DeAndre Jordan vielleicht noch ein bisschen vom Körper her anders gegenhalten. Aber ja, so insgesamt kann ich das eben auch nicht so richtig nachvollziehen. Und ich verstehe auch nicht, warum dann so eine Kumpel-Deals gemacht werden. Also ich verstehe dann auch die Einstellung von Irving und Durant nicht, ob sie ihn vielleicht dann auch besser sehen, als er ist. Aber da an der Stelle wird dann doch irgendwie Persönliches und Professionelles auch getrennt. Man kann ja mit DeAndre Jordan trotzdem nochmal auf dem Bananaboot fahren oder so. Aber warum dann das eigene Team dann so stark damit eine Hypothek führen? Also kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber das zeigt natürlich auch schon wieder, dass Spieler immer mehr mitreden können, wie Teams eben auch aufgebaut werden, immer mehr Power da auch mit drin steckt. Und scheinbar haben sie sich im USA-Team 2016 ziemlich gut verstanden alle. Und ja, 2016 war DeAndre Jordan sicherlich auch noch ein bisschen größerer Faktor als eben 2019. Gut, sei es drum. Schauen wir uns die Brooklyn Nets mal an, so wie sie in den nächsten 2 Jahren dann erstmal so aufs Parkett gehen. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe mir die Brooklyn Nets, das hatten wir schon öfter mal gesagt, im letzten Jahr wirklich sehr gerne angesehen. Sehr, sehr cooles Team und das bleibt natürlich auch mit vielen Spielern dann auch, die auch erhalten bleiben. Mal sehen, wie sie sich jetzt mit den neuen Stars so machen.
Ja, die nächste Saison wird natürlich erstmal ein Übergangsjahr. Da heißt es erstmal möglichst locker die Playoffs schaffen und vielleicht ein bisschen was reißen, aber ich meine, es ist im Grunde genommen ein ähnlicher Kader wie letztes Jahr, nur dass sie Russell gegen Irving getauscht haben und naja, man kann jetzt nicht erwarten, dass dieses Team besonders viel reißen wird. Mhm. Ja, Jungs, ich glaube, für heute reicht das erstmal. Wir haben auch die Stunde schon geknackt, aber naja, wenn so viel passiert ist und man längere Zeit keinen Podcast gemacht hat, dann ist das, denke ich, zu verkraften und zu erklären. Ja, ich danke euch für heute. Wir werden auf jeden Fall alles, was sonst noch so passiert ist, jetzt über die Offseason besprechen und das durchgehen. Auch den Draft nochmal angucken, was uns da gefallen hat. Und das alles weiterhin einordnen. Bleibt dran, bleibt uns treu. Vielen Dank, Olli, dass du heute dabei warst. Immer wieder eine Freude mit dir.
Sehr gerne.
Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Alles klar, Leute, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.